Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal mit einer neuen Folge Ranken und Zanken und zwar zu dem Regisseur David Fincher. Einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, deswegen habe ich besonders Bock, aber die beiden hier auch sind bester Laune. Wir wünschen euch super viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Heute nochmal ein Ranken und Zanken mit Marcel, Niklas und mir. Und zwar haben wir heute die Fincher-Filme, 12 Stück an der Zahl. Und ich sag mal, du als größter Fincher-Fan, Niklas, du hast ja, sag ich mal, auch gewünscht, dass wir ein Ranken und Zanken über Fincher machen. Was verbindet dich mit ihm?
Ja, Fincher ist halt schon ein wichtiger Regisseur in meinem filmografischen Leben. Tatsächlich insbesondere wegen Fight Club, kommen wir dann später im Detail zu. Aber tatsächlich finde ich, der ist nicht nur ein Regisseur, der eine unglaubliche Hochzeit hatte in den 90ern, kommen wir dann auch später zu, aber der hat auch verschiedene Phasen durchlaufen und ich finde, das ist einer der spannendsten Regisseure, um sich in so einem Ranken und Zanken mal genauer anzuschauen. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Ranken und Zanken und bin sehr gespannt, wie ihr so zu den einzelnen Filmen steht. Wir teilen die Filme alle in 6 Kategorien auf. Marcello, welche Kategorien haben wir denn?
Wir haben dieselben 6 Kategorien wie auch beim letzten Mal. Zu Villeneuve war das letzte, glaube ich, was wir gemacht haben. Mhm. Richtig, genau. Also von quasi schlecht nach gut sind es die Kategorien Katastrophe, Fehlschlag, solide. Dann werden wir ein bisschen positiver, sehenswert, fantastisch oder ist es sogar ein Meisterwerk. Und ich muss auf jeden Fall sagen, ich freue mich allein jetzt schon, Niklas, weil du schon so die ganze Zeit grinsen musst, wenn du den Namen David Fincher in den Mund nimmst. Von daher, freue ich mich sehr.
Ich allein nur, schon auf weil deine. Ich euch beide sehe.
Ja, oh, ja,
der hat Niklas. Nichts mit David Fincher zu tun.
Du willst das ist eine Lüge, retten. Aber die nehme ich. Ja. Nein, aber deshalb freue ich mich sehr, weil ich einfach weiß, wie sehr du Fincher fast schon liebst, könnte man sagen. Und von daher bin ich gespannt, wie sich das vielleicht manchmal im Verhältnis zu Tobi und mir verhält, weil wir, glaube ich, ich sag mal, etwas neutraler David Fincher gegenüberstehen.
Ich glaube, beide wahrscheinlich auch durchaus positiv.
Das denn auf jeden Fall.
Wenn man sich jetzt mal so alle 12 Filme anguckt, da sind schon ein paar krasse Klopper dabei. Also da freue ich mich sehr. Aber ich weiß überhaupt nicht, was du so feierst, außer Fight Club und 7. Und bei Marcel weiß ich es auch nicht so ganz genau. Deshalb bin ich sehr gespannt, wo die Kategorien nachher liegen und ob wir ein bisschen weiter auseinander sind als üblich.
Ja. Ich würde sagen, starten wir mal rein und finden es raus.
Wir finden es raus. Und zwar starten wir rein 1992, also wir gehen wieder chronologisch vor, mit Alien 3. Ja, ist ein bisschen ein schweres Standbein gewesen. Nicht der beste Einstieg von Fincher.
Ich würd tatsächlich auch sagen, das ist einer der prägenden Dinge in Finchers Karriere, dass er meiner Meinung nach mit dem schwächsten Film startet tatsächlich. Gibt es 10.000 Artikel drüber, sogar ganze Dokumentationen, was bei dem Dreh und bei der Produktion von Alien 3 alles schiefgelaufen ist. Aber es war David Finchers erster voller Spielfilm. Der hat ja vorher schon Musikvideos gemacht und Werbefilme gedreht und so weiter. Also ist nicht unerfahren da dran gegangen. Aber ja, und direkt finde ich ein unglaublich schwer zu bewertender Film, weil er in einem Franchise spielt, weil der Film an sich interessante Elemente hat, die funktioniert und aber auch viele Dinge, die wirklich im Gesamtbild nicht so gut funktioniert haben. Und ich war direkt da zerrissen. Und zwar, kann ich jetzt schon mal sagen, ist meine schlechteste Bewertung für einen Fincher-Film. Und ich bin fast schon bei Fehlschlag, könnte aber auch mit solide quasi argumentieren, tatsächlich. Aber im Rahmen von David Fincher ist es für mich ein Fehlschlag, weil es für so einen fantastischen Regisseur schon ein Fehlstart in eine sehr glorreiche Karriere war.
Okay, interessant. Also bei mir ist es so, ich bin tatsächlich kein großer, es ist nicht so, als wäre die Alien-Reihe bei mir immer so groß auf dem Programm gewesen, sage ich mal so. Und von daher habe ich mir jetzt in der Vorbereitung Alien 3 relativ unvoreingenommen angeschaut. Einfach, weil ich jetzt nicht so großer Fan dieser Serie war. Und dachte, okay, ich schaue mir den jetzt einfach mal an und guck mal, was der so mit mir macht. Und ich sehe auch Probleme, die der Film hat, auf jeden Fall. Ich habe mir aber auch nicht dazu die Kritiken durchgelesen oder ne, was dann da gesagt wurde, was alles nicht passt bei dem Film, sondern einfach unvoreingenommen den Film geschaut. Und ich fand ihn auch nicht besonders gut, aber bei mir hat er schon noch das Siegel solide bekommen. Weil ich finde, man merkt ihm das Alter an und er hat auch erzählerisch auf jeden Fall einige Schwächen und so weiter. Aber am Ende hat er schon auch seine Horrormomente, so wie man sich das von Alien vorstellt. Und das ist schon auch gruselig. Klar ist der Film ja gealtert und heute sieht das Ganze etwas anders aus. Aber Fehlschlag finde ich schon hart. Und da weiß ich nicht, ob man sich da vielleicht auch von den Kritiken, wenn du sagst, du hast da auch viel dazu gelesen, was damals alles schiefgelaufen ist, dass sich da vielleicht ein bisschen beeinflussen lässt, weil so schlecht fand ich ihn dann beim Sehen auch wieder nicht, muss ich sagen.
Ich muss mich tatsächlich dem Fehlschlag von Niklas anschließen. Also ich habe den geguckt und ich finde den, er ist okay, aber irgendwie hat er mich nicht mitgenommen, der hat mich nicht gefesselt. Es war irgendwie dieser Alien-Vibe da, aber ich muss sagen, für mich wirkte der an vielen Stellen so B-Movie-mäßig. Und das finde ich tat ein bisschen weh. Liegt vielleicht ein bisschen am Alter. Ich würde sagen, der ist nicht sonderlich gut gealtert. Oder zumindest hatte ich das Gefühl, irgendwie die ganze Quali ist nicht so beeindruckend gut. Beeindruckend ist aber allerdings, dass der 93 für den Visual Effects Oscar nominiert wurde. Was man, finde ich, aus heutiger Sicht natürlich nicht so gut nachvollziehen kann. Aber damals, ne, ist ja von 92 schon ganz ordentlich. Der hat mich aber einfach relativ kalt gelassen. Also ich fand Sigourney Weaver da klassisch gut, aber auch diese ganzen Gefängnisinsassen da, irgendwie war diese Chemie nicht so da und irgendwie waren das keine eigenständigen Charaktere. Also für mich wirkte der relativ belanglos.
Ich finde, cool an dem Film ist Charles Dance. Den mochte ich da sehr, aber den mag ich auch eigentlich immer. Der kommt ja auch später nochmal vor. Und tatsächlich, ich kann auch verstehen, dass wenn man den guckt, dass man einfach denkt, ja, das ist ein solider Film. Aber interessant dazu ist auch, dass David Fincher auch selber sagt, dass der Film ein Fehlschlag ist tatsächlich. Und dass er halt viele Fehler gemacht hat, unter anderem auf die Leute zu hören, die ihm das Geld gegeben haben. Das hat er in einem Interview mal gesagt, weil im Endeffekt stand er dann trotzdem im Regen, weil er auf die Ratschläge der Geldgeber gehört hat. Und er dachte zu dem Zeitpunkt noch, dass quasi die Leute, die das Geld verlieren, die Gelackmeierten sind. Aber im Endeffekt ist es die Reputation vom Regisseur, die am meisten darunter leidet. Mhm. Und ja, hat gedroht danach, oder was, hat beschlossen eigentlich danach, nie wieder einen Film zu machen, nach Alien 3.
Ja, also, wie gesagt, verstehe ich auch alles. Ich gehe auch da mit. Ich sehe mich dann einfach so als kleines Licht für diejenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die vielleicht auch sagen, naja, so schlimm war es doch gar nicht, kann man schon gucken. Aber ich verstehe auch eure Argumente dafür, dass es ein Fehlschlag ist. Und es ist meiner Ansicht nach auch der schwächste Film von Fincher. Von daher können wir uns auch darauf einigen.
Genau, da können wir uns, glaube ich, sehr gut drauf einigen.
Ja, ich habe auch einfach eure Meinung genommen. Darauf können wir uns einigen. Gut geeinigt. Wenn du sagst, was wir sagen.
Wenn das weiter so machst, alles super. Ja, aber ich glaube, wir können sehr, sehr, sehr glücklich darüber sein, dass Fincher nicht das Handtuch geworfen hat nach diesen katastrophalen Drehbedingungen.
Auf jeden Fall.
Und mit Seven, 3 Jahre später, und ich sag's jetzt einfach schon mal, ein Meisterwerk kreiert hat, um schon mal direkt meine Bewertung reinzugeben. Ja, Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey in so einem Detektiv, in einem wahnsinnig düsteren Detektivdrama. Der Film ist einfach eine Bank, der ist ein Klassiker, der ist der Wahnsinn. Also ich sag jetzt einfach schon mal Meisterwerk.
Ja, tatsächlich bin ich da sofort bei dir. Es ist auch so faszinierend. Da macht er zuerst den Alien 3, hat so eine schlechte Erfahrung und dann irgendwann kriegt er halt das Skript von 7 in die Hände und sagt, okay, den Film mache ich. Kriegt direkt so ein Ensemble zusammen, was ja auch faszinierend ist einfach, dass er das auf die Kette bekommen hat und latzt dann da diesen Film dahin, der, finde ich, immer noch einer der prägendsten Thriller ist, die zumindest ich in meinem Leben gesehen habe und gefühlt auch für die komplette Thriller-Entwicklung danach ein wichtiger Film war, sowohl vom Look her, aber auch von der Intensität her einfach. Also für mich ist 7 auch ein Meisterwerk. Einfach auch, man kann ihn heute noch gucken und es ist so ein fantastischer Thriller, so cool, mit wie der aufgebaut ist, welche Intensität er hat. Ja, also Marcello.
Ja, also ich habe den Film unmittelbar vor dieser Aufnahme nochmal geschaut. Und ich kann einfach nur sagen, in diesem Film stimmt meiner Ansicht nach einfach alles. Also man kann jetzt, bestimmt gibt es Leute, die sagen, ja, aber warte, in der Szene, da sieht man da eine Cola-Dose und von 1900 so und so gab's. Das gibt's bestimmt immer irgendwo. Aber wenn man diesen Film einfach schaut als Thriller, da stimmt alles. Der Look in sich, die ganze Storyline, die Dialoge auch. Also ich war auch eben, als ich es geschaut habe, nochmal beeindruckt, wie gut diese Dialoge sind. Und wie die teilweise schon Foreshadowing drin haben, aber ohne, dass man es merkt als Zuschauer. Und du hast die ganze Zeit diese zwei Charaktere, die auch ein bisschen unterschiedlich sind. Und da, also alles. Und die Frau wird eingeführt, aber halt nicht so super offensichtlich. Sie spielt so eine Rolle, aber ist auch nicht so mega aufdringlich, dass man jetzt denkt, ja, okay, das muss jetzt noch irgendwie was damit zu tun haben. Es ist einfach ein absolutes Meisterwerk, finde ich. Und ich gebe dir auch recht, Niklas, ist für mich auch einer der besten, wenn nicht der beste Thriller, die ich so gesehen habe in meiner Filmschaukarriere. Von daher bin ich da 100% bei euch. Ich bin jetzt immer noch geschockt von dem Ende eben wieder. Halleluja, ja. Ist das unangenehm. Boah, und man weiß schon, dass es kommt. Und trotzdem denke ich mir jedes Mal wieder, holy moly.
Ja, schon diese Sätze oder diese Frage, what's in the box, das hat sich ja auch so krass.
Genau, dass so ein absoluter Kultfilm geworden ist. Aber auch so viele Kleinigkeiten, ne? Das Metronom von Morgan Freeman, was er irgendwann anhält, weil er es nicht mehr ertragen kann, weil die Welt so außer Fugen geraten ist. Das ist so ein grandioser Film. Oder erinnert ihr euch noch an die kuriose Filmfaktenfolge, dass diese Bücher das ist einfach faszinierend.
Gut. Ja, das ist dieses Perfektionistische von Fincher, was wir wahrscheinlich häufiger nochmal in Filmen haben.
Ja.
Wie detailversessen der an diese Sache rangeht.
Das sieht jetzt schon wild aus hier, dass wir einen Fehlschlag und ein Meisterwerk haben.
Tatsächlich. Das wird sich aber noch ein bisschen füllen. Da bin ich sicher.
Aber bisher sind wir ja sehr auf einer Linie tatsächlich. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, ob wir beim nächsten Film nicht schon einen kleinen Kampf austragen müssen.
Starte doch mal den Kampf.
Nee, ich bin dafür, dass Marcello startet. Okay. Weil ich weiß, dass er ihn letztens auch gesehen hat.
Ja, genau. Also tatsächlich war es bei mir so, ich hatte viele Fincher-Filme halt schon mal gesehen, aber es war teilweise einfach sehr lange her. Deswegen habe ich versucht, so viel wie möglich nachzuholen. Ich kann schon mal sagen, ich habe es nicht bei allem geschafft. Also bei ein paar muss ich aus meinem Gedächtnisrepertoire ein bisschen kramen. Aber bei den meisten habe ich es geschafft, unter anderem auch The Game. Und der Film hat für mich eigentlich eine super interessante Prämisse. Also, das gefällt mir. Und der Film startet auch spannend, ist auch in der Mitte spannend und am Ende verliert er mich komplett. Und das ist bei mir das ganz große Manko und Problem bei dem Film, dass es für mich am Ende zu sehr auf die Spitze getrieben hat und dadurch für mich irgendwie ein bisschen zu unglaubwürdig einfach wird, dieses ganze Szenario. Ich weiß nicht, ob da irgendwie am Ende eine tiefere Bedeutung hintersteckt, dass das dann so überzogen ist. Der Niklas, der nickt schon so, als wäre es so. Dafür bin ich dann natürlich offen, aber so wie ich den Film gesehen habe, und ich musste ihn ja mit dem Wissen, sag ich mal, beurteilen, mit dem ich den halt als Zuschauer sehe, ist er für mich dann am Ende nur solide. Weil ich finde einfach, dass das Ende dann für mich einfach nicht gelungen ist.
Ja, dem nicht gelungenen Ende kann ich mich einfach nur beipflichten. Da kann ich zustimmen, wollte ich sagen. Finde ich nämlich genau das, was du gesagt hast. Irgendwie die Prämisse ist richtig cool. Also dieses Spiel, was da aufgezogen wird. Michael Douglas da als Geschäftsmann, der da irgendwie aus seinem normalen Leben so ein bisschen rausgerissen wird dadurch. Irgendwie alles spannend, um was da passiert. Aber am Ende denke ich mir, Fincher, da hättest du irgendwie vorher die Reißleine ziehen sollen. Und das ist nicht der einzige Film, bei dem, finde ich, Fincher am Ende krankt. Deshalb bin ich bei The Game leider auch nur bei solide. Obwohl ich ihn eigentlich immer noch spannend von der Prämisse finde.
Ich habe mir den extra nochmal angeguckt, weil ich wusste, dass du den gesehen hast, Marcel. Und in irgendeiner Folge hast du schon durchblicken lassen, dass du nicht ganz so begeistert warst. Die Sache mit dem Ende von The Game ist, jetzt müssen wir einmal kurz eine Spoilerwarnung, wer den noch nicht gesehen hat, aber die Sache ist, es ist wirklich unklar, ob Michael Douglas nicht stirbt. Und zwar in dem Moment, wo der von dem Dach springt. Weil alles danach ist so unglaublich positiv für ihn, dass man das als eine Afterlife-Szene interpretieren kann. Diese Interpretation gibt's schon lange und die wird auch in vielen Foren diskutiert und man kann den Film so auslegen, muss es aber auch nicht tatsächlich. Also es ist, aber tatsächlich ist es so, es kommt dieser Moment, wo er vom Dach springt und durch diese Glasdingens fällt. Mhm. Und ab diesem Punkt denkst du ja als Zuschauer, Leute, das ist so unglaublich unwahrscheinlich, dass die das geplant haben, dass das irgendwie so gut ausgegangen ist. Ich finde, wenn man den so interpretiert und diese Tragik von dem Michael Douglas sieht, dass er diese Knarre in seinem Haushalt hatte, die echt war, und dann seinen Bruder erschießt in dem Moment, ist das Ende von dem Film richtig bitter. Richtig, richtig bitter. Und diese Szene danach ist quasi das, was so, wo ich dann denke so, okay, da will der Happy Hollywood Producer quasi das gute Ende haben, wo Fincher ihn aber ausgetrickst hat und das Ende quasi gemacht hat. Aber wenn du das so interpretierst, ist es halt so ein, weiß ich nicht. Und dann mit der Interpretation muss man nicht mitgehen. Das ist so, Aber ich finde die interessant und ich finde, dadurch hat The Game auch nochmal so einen unglaublichen Rewatch-Value. Also du kannst dir nochmal gucken und denken so, ja, das könnte tatsächlich echt sein.
Könnte. Aber ich glaube zum Beispiel eben nicht, dass es der Hollywood-Regisseur war, der dann sagt, ja, ich brauche ein Happy Ending oder so, weil ich meine, der Film ist halt der nächste nach Seven. Man kann jetzt nicht gerade behaupten, dass Seven so ein Happy Ending hat. Also warum sollte dann da irgendwie Hollywood oder so verlangen, ja, der Film muss jetzt aber ein Happy Ending haben. Und dann frage ich mich, okay, warum da nicht ähnlich klar das Ende setzen? Weil ich weiß nicht, was das vom Film wegnehmen würde, wenn ich einfach sage, okay, das ist tatsächlich das dramatische Ende. Und das Ganze ist halt völlig schief gelaufen und das Ganze endet auch dramatisch. Warum dann noch das hinten dran hängen? Also klar, jetzt kann man sagen, okay, er möchte das dann so wie bei Inception noch so ein Ding offen lassen. Mit ja, ist es jetzt oder ist es nicht? Aber ich hätte es für mich gar nicht gebraucht. So, wenn die Geschichte an der Stelle abgeschlossen wäre, dann wäre es doch eigentlich das gewesen, ist meine Meinung.
Ja, also da kommt wieder die Sache ins Spiel, dass bei The Game halt auch der Vater von ihm begeht ja Suizid durch Springen von dem Haus.
Ja.
Und da gibt's dann Gespräche in dem Film darüber, dass quasi niemand ihn entschlüsseln konnte und so weiter und niemand wusste, ob er glücklich war, der Vater und so. Und du siehst halt am Ende im Afterlife quasi, also in der Interpretation, wie Michael Douglas quasi happy ist, so, weil er vereinigt sich wieder mit seinem Bruder, mit dem er Probleme hat, sogar mit seinem Geschäftspartner, dem er da eigentlich den Laden dicht machen will, der ist ihm auch nicht böse und so. Die bezahlen die Rechnung zusammen und alles ist gut. Er geht sogar noch auf ein Date mit dem Mädel, was ihn da die ganze Zeit begleitet. Das ist alles viel zu glorreich tatsächlich. Ich mag die Interpretation von dem Film einfach. Und deswegen, gegen solide sträube ich mich. Also ich habe hier stehen, sehenswert, je nachdem, wie man ihn mag, auch so fantastisch. Ui.
Also ich muss
nochmal sagen, finde ich ihn nicht.
Also ich muss nochmal sagen, selbst mit den Infos, die du gerade durchgibst, der Film hat mich auch schon vorher verloren. Also das war nicht die eine Szene, wo ich gedacht habe, ab jetzt bin ich raus. Ich fand es vorher auch schon ein paar Ecken too much. Und auch mit dieser Interpretation, das mag alles spannend und so sein, ich habe den Film aber geguckt und fand es zu viel. Also.
Aber solide? Das ist mehr als ein solider Film.
Also ich finde, ich würde ihn, ohne Witz jetzt, ich würde ihn gerade keinem empfehlen zu schauen. Weil ich fände, die Person wäre eher enttäuscht von der Empfehlung. Also ich finde sehenswert tatsächlich schon zu viel, bin ich ehrlich. Ich weiß, es ist vielleicht hart, aber selbst, ich bin da bei Tobi, auch mit der Interpretation finde ich es trotzdem keinen besonders starken Film von Fincher.
Also ich habe jetzt auch nichts, wo der da, außer dieser Idee und so, noch so richtig, richtig mit glänzt im Vergleich zu anderen Filmen von Fincher. Also ich hab den Film jetzt...
Tut in meinem Herzen schon weh. Und ich glaube, und ich befürchte auch, dass wir diesen Konflikt noch an zwei, drei anderen Stellen haben werden.
Das mag sein, aber wir sind nun mal zu dritt.
Okay, ja, nee, ist ja so, ne? Aber The Game ist solide. Weil, wie gesagt, also für mich persönlich sind die 90er-Phase von Fincher ist so sein absolutes Peak, wo er meiner Meinung nach die besten Filme gemacht hat. Aber, und The Game ist tatsächlich so ein zweitrangiger in der Geschichte, aber okay.
Wir haben ja aufgenommen, dass du den besser findest. Und das sehen ja bestimmt ein paar andere auch so.
Oh Gott, ich weiß das gar nicht. Was sagt denn IMDb? Hast du
eine 7-7. Also eher sehen Sie.
Die Welt ist auf meiner Seite, glaube ich. Eine 7-7.
Die ganze Welt, nur Marcel und ich sind dagegen.
Ja, ja. Die Welt und der Kommentarbereich. Okay, gut.
Wer sich aber so Game angucken will, auf Wow kann man den streamen.
Ja.
So, jetzt haben wir aber wieder, glaube ich, weniger Diskussionspotenzial, weniger Kampf, weniger Zanken.
Ja, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, tatsächlich.
Ich denke mal, wir sind alle bei Meisterwerk. Es würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Da sehe ich schon mal die Nicker. Niklas, Fight Club, einer der besten Filme aller Zeiten, deiner Meinung nach.
Ja.
Woran liegt das? Da muss ich dich zuerst fragen.
Also tatsächlich der Hauptgrund, warum Fight Club ein Meisterwerk ist, dass du den Film in verschiedenen Phasen von deinem Leben gucken kannst und der gibt dir immer neue Perspektiven, immer neue Interpretationen, ist vielleicht zu weit gegriffen, aber immer neue Angriffspunkte, dass du gewisse Charaktere auseinandernehmen kannst, einen gewissen tieferen Einblick in diesen Charakter bekommst oder sowas. Und das haben so wenig Filme, dass du guckst sie mit 16, du guckst sie mit Mitte 20, du guckst sie mit Anfang 30 und jedes Mal ist der Film anders und du betrachtest die Charaktere im unterschiedlichen Licht und auch von der moralischen Perspektive her. Also wenn du als 16-Jähriger noch denkst, Tyler Durden ist eine coole Sau, merkst du schon Anfang 20, dass mit dem Typen fundamental was schiefläuft. Ich meine, merkt der Charakter in dem Film auch, aber man muss nur mal online suchen und sowas. Tyler Durden wird immer noch idealisiert von vielen Menschen und die haben diesen Charakter nicht verstanden, zumindest zu einem gewissen Grad nicht. Und dieses Verständnis von Fight Club oder was Fight Club vielleicht auch für manche Leute nicht bedeutet, ist das Interessante. Deswegen, Fight Club ist ein Meisterwerk, einfach wegen dieser Breite an Perspektiven, die man auf den Film haben kann.
Ja, also ich möchte dieser Ode wenig hinzufügen, außer dass es eben einfach auch für die damalige Zeit eben diesen Twist hat, der halt schon sitzt auf jeden Fall. Und es gibt halt wirklich auch viel in dem Film zu entdecken, abgesehen von der Charaktertiefe. Ich habe das schon mal erzählt mit den Frames, die eingeblendet werden, die ich dann damals auf der DVD versucht habe zu erwischen und so. Also der Film bietet einfach super viel und ist ja ähnlich wie 7 einfach so ein rundes Meisterwerk. Und deswegen stimme ich da absolut zu.
Dann erwähne ich auch noch zwei weitere positive Punkte einfach. Einerseits den Soundtrack finde ich richtig geil. Ja. Also dieses, ich weiß gar nicht, diese fancy industrial irgendwas Mischung. Ich kenne mich nicht so gut mit Musik aus, um das gut zu beschreiben. Aber hat was super Eigenständiges. Der ganze Film hat was Eigenständiges. Sowas gab es vorher nicht. Ich weiß nicht, ob sowas in die Richtung nochmal geben wird. Und auch diese geile Endszene mit The Pixies, Where's My Mind, wo die Wolkenkratzer down gehen, sage ich mal. Das ist einfach der Wahnsinn. Also selbst der Buchautor von der Vorlage hat gesagt, dass er den Film besser findet als sein Buch. Und das ist ja schon mal das krasseste Kompliment, was man machen kann.
Auf jeden Fall. Chuck Palahniuk. Es gibt übrigens ein Comicbuch, Fight Club 2.
Hast du es gelesen?
Kann ich nicht empfehlen. Habe ich hier sogar. Ah. Kann ich nicht empfehlen.
Ah, schade. Also
das Buch ist cool. Das Buch ist durchaus interessant, weil das noch ein bisschen mehr Szenen hat einfach. Aber das Comicbuch kann ich nicht empfehlen. Kleine Downer am Ende.
Gut. Dann hat Fincher wieder mal eine Dreijahrespause eingelegt und kam 2002 mit Panic Room mit Jodie Foster und Kristen Stewart zurück. Marcel, hier bin ich gespannt. Wie würdest du den so einschätzen?
Da bin ich auch sehr auf eure Meinung gespannt, muss ich sagen. Das war tatsächlich der erste Film, gar nicht wahr, ich habe erst The Game geschaut und dann habe ich mir Panic Room nochmal angeschaut, weil der auch bei mir ewig her war und ich den so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also, der hat auf jeden Fall auch seine Ecken und Kanten, sage ich mal. Der hat auf jeden Fall seine Schwächen, die sehe ich auch, auf jeden Fall. Da passieren einige Dinge, wo man sich als Zuschauer denkt, okay. Ich finde auch zum Beispiel Jared Leto als Gangster, also so richtig, als richtig dümmlicher Gangster einfach. Ja, den dümmlichen Gangster, den spielt er, aber der ist auch schon wirklich arg dümmlich. Dennoch habe ich so ein bisschen mit einbezogen, dass der Film halt auch über 20 Jahre alt ist. Und an sich die Idee mit diesem Panic Room und ja, dieses Katz-und-Maus-Spiel in diesem Haus per se gar nicht schlecht finde. Deswegen war Fehlschlag für mich schon mal keine Option, weil ich finde, man kann den schon gucken. Ich bin immer nur gespannt, wie eure Reaktion so ist, wenn ich das erzähle. Also ich sag mal, bei mir war das Schwanken zwischen solide und sehenswert. Ich habe mich tatsächlich am Ende, weil ich den Film schon auch nochmal ein zweites Mal unterhaltsam fand, trotz der Ecken, habe ich mich sogar für sehenswert entschieden. Bin jetzt aber gespannt, wie ihr das betrachten würdet.
Ja, ich finde ein bisschen schwächer. Also ich finde, der Film hat so seine coolen Parts und auch diese unterschiedlichen Charaktere gefallen mir, aber mir fehlt so ein bisschen der Tiefgang von den ganzen Charakteren. Und ich finde, für das, was, sag ich mal, das spielt ja alles nur in einem Haus oder mit diesem einen Panic Room, dass das nur dieses eine Setting und so in erster Linie ist, dafür macht der Film wahnsinnig viel da draus. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel, was du eben meinst, das funktioniert auch gut. Aber finde ich diese Grundstory, also dass es halt nur in diesem Haus ist und da was passiert, das ist mir irgendwie zu wenig gewesen. Und da hat es mich ja nicht so komplett mitgenommen. Also ja, deshalb solide. Einfach nur solide.
Also ich bin bei sehenswert aus folgendem Grund. Panic Room ist nämlich so ein Film, da ich gebe mit euch komplett mit, dass gerade was die Charaktere angeht und geschichtlich hat er wirklich Schwächen, finde ich auch. Aber was faszinierend bei dem Film ist, ist das Handwerkliche und wie Fincher da insbesondere mit der Kamera umgeht. Es gibt in Panic Room einen Shot, und wie du sagst, vor 20 Jahren, wo die Kamera durch das ganze Haus fährt und du dann dadurch so ein stabiles Verständnis von diesem einen Set bekommst oder diesem einen Drehort. Und während die Kamera durch das Haus fährt, sind die Einbrecher auch noch an verschiedener Tür und am Fenster und so weiter. Das hat Fincher so cool dann etabliert, wo jetzt das alles stattfindet und dann auch so gut das so zusammengeführt aus Kamera und CGI, weil das ein paar Shots sind unmöglich zu filmen. Also die musste er irgendwie da mit digitalen Effekten quasi umgesetzt haben. Dass Panic Room so ein super Beispiel dafür ist, dass die Kleinigkeiten in der Kamera und dass die Kamera sich bei Fincher immer universell anfühlt. Also immer genau an der richtigen Stelle. Selten ist das so, dass du denkst, die Kamera ist irgendwie von einem Mensch gehalten oder sowas. Oft ist die an der unmöglichen Position oder so. Und dafür ist Panic Room sehenswert. Weil du einfach denkst so, damn, wie haben die das gemacht? Und das ist so einfach ein interessanter Film, sich das zu betrachten. Und ich glaube, es ist auch der kürzeste von Fincher, oder? Also, dauert er nicht ist, irgendwie...
Ja. Das kann gut sein. Ist auf jeden Fall tatsächlich relativ kurzweilig. Also ist auf jeden Fall einer der kürzeren. Ja. Und ich gebe dir absolut recht, jetzt wurde es auch gerade nochmal erwähnt, erinnere ich mich auch wieder an die Szene. Mhm. Und die fand ich auch wirklich beeindruckend. Also diese Fahrt, einmal dieses komplette Treppenhaus quasi, ist schon richtig, richtig stark gemacht, gerade für die Zeit. Und ich finde es auch cool, weil es in dem Film ja auch immer um Kameraperspektiven geht. Also es ist irgendwie passend, ne? Weil es geht ja die ganze Zeit um welche, wo sind irgendwie, wie heißt es, nicht schwarze Winkel, tote Winkel. Tote Winkel, ja. Ne? Also ne, was sehe ich nicht, wann ist ein günstiger Zeitpunkt. Also ja, der hat auf jeden Fall seine Stärken und deswegen, ja, würde ich auch, ich war eh schon mal sehenswert, aber ich finde das ein gutes Argument, um meinen Sehenswert zu stützen.
Ja, gehe ich mit. Also ich muss auch sagen, den Punkt, also diese Shot-Szene, wie das da durchgeht, habe ich jetzt auch noch parat. Und man sieht ja auch hin und wieder dann nicht nur, auch wer sieht was und wer weiß was und wer weiß, wo jemand ist und sowas. Das finde ich auch cool umgesetzt. Und den Punkt, den du gerade meinst, dass Fincher immer die Kamera an der richtigen Stelle hat und man daher das eine räumliche Vorstellung davon hat, da muss ich sagen, jetzt wo du sagst, klingelt's und da kranken viele Filme dran, dass man, weiß ich nicht, irgendeine Szene hat, sei es ein Kampf oder irgendwas, wo Leute an unterschiedlichen Stellen sind und du weißt überhaupt nicht, wo was ist und wo die Connection ist. Und da kann es wirklich gut sein, dass Fincher da ein Händchen für hat, das gut rüberzubringen.
Auf jeden Fall, man kann sich ganz viel Behind-the-Scenes-Material von Fincher angucken, wo der extra erklärt, da und da in dem Shot haben wir das so gemacht. Riesenhindernisse dafür, dass diese Kamera von da aus filmen kann. Irgendwie muss das halbe Set abbauen oder sowas. Oder die Kamera musste viel leichter sein, als sie eigentlich ist, weil sie sonst nicht da gehalten hätte und so weiter. Der nimmt riesen Arbeit auf sich, nur weil er weiß, okay, aus diesem Winkel ist der Shot ein bisschen effektiver. Deswegen will ich das von da haben.
Und dadurch wirkt es auch so, als würden die Timings stimmen an vielen Stellen. Ich finde oft bei so Filmen, dass du, ja, der rennt jetzt irgendwie 8 Minuten diese Treppe rauf. Aber da, ich finde, also ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich meine, verhältnismäßig dachte ich auch so, ja, das ist stimmig. Der braucht jetzt halt diese Zeit, um diese 2 Etagen hochzulaufen. Und in der Zeit, also das war nicht so völlig versetzt, wie man das oft in Filmen hat. Man denkt, okay, der müsste jetzt schon lange da sein. Oder der kommt rein und man denkt sich, ja, jetzt erwischt er sie voll, aber die ist schon wieder weg. Sondern das passte halbwegs.
Ich hätte jetzt gern so ein Fincher React zu Game of Thrones Behind the Wall, wo wer ist noch, der Schmied, wie heißt der nochmal? Glenn?
Der Schmied.
Der irgendwann ganz am Ende von der Mauer wegrennt und die anderen warnen soll. Also vom
Boah, das weiß ich gar nicht. Und der einfach so zack da ist quasi, oder?
Ja, wo der zur Mauer rennen soll und so.
Ja.
Da muss ich gerade dran denken. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie Fincher sich diese Szene anguckt und so denkt, what the fuck? Weil das ist genau das Gegenteil von dem, was Marcel nämlich gerade erzählt hat.
Ja.
Naja.
Es gibt auch so einen Spruch von dem, irgendwann, da sagt er irgendwie, ich lasse mich von der Inkompetenz anderer nicht meinen Film versauen und sowas. Also, ich glaube, der kann auch ein Arschloch sein, wenn er will. Aber das ist halt einfach technisch und handwerklich, gerade ab Panic Room, ich finde nämlich, da geht so seine digitale kalte Zeit los. Die 90er, die hatten noch diesen warmen, analogen Look halt mit Fight Club und Seven vor allen Dingen.
Warmer Look.
Ja, aber dieses grisselige, es wirkt wie Analogfilm, es ist so gritty eher.
Ja.
Und mit Panic Room fängt es an, dass alles unglaublich clean wird. Und unglaublich, also nicht clean von dem, was gezeigt ist, aber clean, wie es gefilmt ist. Du hast nie das Gefühl, dass irgendwas im Shot ist, was da nicht irgendwie hingehört oder so. Es fühlt sich unglaublich perfektionistisch an.
Dieser Hyperrealismus.
Ja, ja, genau.
Das könnte man eigentlich als ganz gute Überleitung für Zodiac nehmen. Weil ich finde, der verkörpert das relativ gut, dass das so optisch sehr clean aussieht und dadurch irgendwie auch sehr real, aber es krankt immer an so einer kleinen Grenze zu, ist es zu gekünstelt dann eventuell. Also hat man da zu viel, ja, reingelegt. Aber Zodiac kam 2007 raus, 160 Minuten fast, also gehört mit zu den längsten von Fincher. Jack Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo. Ich finde, ich habe den Film jetzt auch nochmal in der Vorbereitung geguckt, wie so ein paar Filme. Und da muss ich nochmal sagen, danke dafür nochmal, dass du Fincher aufgeworfen hast, dass man diese Filme wiederholen musste. Hat nämlich richtig Bock gemacht. Und Zodiac ist, finde ich, ziemlich cool. Aber ich bin insgesamt so bei sehenswert bis fantastisch. Irgendwo da würde ich den so einreihen. Mir gefällt auf jeden Fall diese unterschiedlichen Teams, also dass du einmal diese Journalisten hast und dann den Inspektor und wie die dann über viele Zeitebenen mit so Zeitsprüngen, ja, sag ich mal so, ermitteln. Ich finde, das fühlt sich nicht künstlich und nicht zu dokumentarisch an. Also da war ich komplett drin und dieses ganze Zeit miträtseln mag ich eh. Deshalb hat er mir schon super gefallen und ja, deshalb würde ich sagen, sehenswert bis fantastisch. Bin ich gespannt, was ihr sagt.
Tatsächlich ist Zodiac der Film, wo ich jetzt bei dem Rewatch von den ganzen Filmen am meisten zu kämpfen hatte. Und damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, weil ich hatte den sehr gut in Erinnerung eigentlich. Und dann habe ich den jetzt geguckt und bei den meisten Fincher-Filmen, die ich jetzt nochmal geguckt habe, habe ich die angefangen und ich konnte nichts anderes machen. Ich musste den Film zu Ende gucken, weil die so tight sind von dem, was sie zeigen. Bei Zodiac hatte ich genau das Gegenteilige tatsächlich. Und ich weiß, also es liegt auch ein bisschen am Thema, weil ich kein Riesenfan von so Zodiac-Themen sind. Ich finde, die sind mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht. Klar, ist auch Thriller-Thema, aber gerade Zodiac ist ja so der Archetypus davon. Und irgendwie, muss ich ehrlich gestehen, hatte ich während dem Film, weil der halt auch 2 Stunden 40 geht oder sowas, oder sogar noch länger, ne? 3 Stunden? Wie lange war
das? Der geht 158 Minuten.
Ja, 2 Stunden 40, ja, ja, ungefähr. Und die Länge habe ich auf jeden Fall gespürt. Hat tolle Charaktere, ist toll gefilmt, ist immer noch ein sehenswerter Film. Aber ich bin da auch nicht bei Fantastisch oder bei Meisterwerk.
Ich bin da positiv überrascht, weil ich dachte, dass ihr den sogar vielleicht besser einschätzen würdet. Aber für mich war er nämlich auch nur sehenswert. Und ich finde ihn eigentlich auch großartig besetzt, ne, mit Mark Ruffalo, Jack Gyllenhaal und so. Ich glaube, Robert Downey Jr. spielt auch noch mit. Aber ich sag mal, ein Teil des Problems des Films ist eben das Original sozusagen. Also die eigentliche Geschichte. Und ja, das ist halt schon irgendwie sehr zerfahren, sehr langwierig. Und das Ende ist halt auch nicht zufriedenstellend. Und das liegt natürlich daran, weil der Söder-Killer halt eben auch einfach nicht gefasst wurde. Und bis heute, ja, immer wieder wird gesagt, ja, jetzt haben sie ihn doch erwischt oder doch nicht. Aber so richtig eindeutig ja, bewiesen ist es, glaube ich, noch nicht worden, wer das jetzt tatsächlich genau war. Und das macht es natürlich für einen Film, für eine filmische Storyline einfach schwierig. Weil ich habe einfach de facto kein wirkliches Ende, sondern ich bin am Ende wieder da, wo ich am Anfang eigentlich auch schon war. Ich suche den Killer und weiß nicht, wer es ist. Klar haben die Charaktere dabei eine Entwicklung und so. Aber es ist kein gelungener Abschluss, finde ich, für eine Story. Und mein Problem ist tatsächlich auch noch so ein bisschen, und ich weiß, es hat jetzt nichts mit dem Film zu tun, das kann man dem Film nicht vorwerfen, aber irgendwie habe ich gerade bei dem Film ein bisschen das Gefühl, ein bisschen glorifiziert das ja auch. Also derjenige, der wirklich Zodiac war, also was kannst du ihm für ein größeres Geschenk machen als das? Du machst eigentlich eine Doku darüber, wie sie versuchen, ihn zu fassen und ihn nicht bekommen, weil er am Ende eben doch cleverer ist. Und ich weiß, das kann man dem Film nicht zu Last legen, ja, sozusagen. Aber es hat für mich deswegen so einen kleinen Beigeschmack. Dennoch ist der Film natürlich an sich stark umgesetzt. Deswegen bin ich, wie gesagt, summa summarum dann auch bei sehenswert gelandet.
Ich finde aber gerade den Punkt mit den, wie die Medien das machen und glorifizieren und so, das wird ja dadurch, dass es dieses Zeitungsunternehmen gibt, zumindest relativ gut und ehrlich eingeflogen. Und dieses offene Ende, ich muss sagen, das ist nun mal der Zodiac-Fall, ne? Ja, was will man machen? Mich hat das überhaupt nicht gestört, dass das am Ende, dass man indirekt wieder am Ende, am Anfang steht, weil das macht ja irgendwie den ganzen Film aus. Diese Anstrengung, was hinzubekommen, wie man da nach und nach zerbricht und am Ende hat man es nicht geschafft. Also für mich ist das ein durchaus sehr gutes Ende. Aber ich würde mich insgesamt auf jeden Fall auch bei sehenswert mit einreihen.
Ja. Ich finde auch, dass der Film eigentlich relativ deutlich ist, wer der Killer wahrscheinlich ist. Also ich, zumindest jetzt, als ich den nochmal geguckt habe, habe ich gedacht so, ja, ist das schon relativ eindeutig. Also mir fällt gerade der Name von dem Kerl nicht mehr ein, aber der hatte diesen mit dem Spoiler-Alarm für Zodiac, der hatte dieses Hinkebein, der Kollege, und da weisen die Indizien halt schon hardcore hin, finde ich.
Aber nur die Indizien und
ja, genau, ja,
in der halt, realen Welt ja. Ist die Person nämlich genau entlastet worden.
Ja. Naja, Zodiac. Dann geht's weiter vom Zodiac-Killer zu Benjamin Blümchen.
Und Bibi Blocksberg.
The Curious Case of Benjamin Button. Tom, hast du schon mal hier einen ersten... Mach mal einen ersten Pitch.
Habe ich schon mal, aber kann ich auch gerne nochmal machen. Mhm. Ist übrigens für Regie-Oscar nominiert gewesen, hat er aber nicht bekommen. Ja, ist ein spezieller Film. Fliegt für mich so ein bisschen aus der klassischen Fincher-Reihe raus. Also es fehlt irgendwie dieses Düstere. Ist ja eher so nahezu schon ein Fantasy-Liebesfilm auf gewisse Art und Weise.
Hätte auch ein Spielberg-Film sein können. Und ja. Das ist der einzige Film, wo du das sagen kannst. Also so
das stimmt, vom Gefühl. Ja.
Guter Punkt. Also insgesamt, der hat, finde ich, super viele Parallelen auch zu Forrest Gump. Also es ist ja auch in erster Linie ein Liebesfilm über so ganz viele Entwicklungsschritte. Also ich möchte nicht mit Forrest Gump vergleichen, aber da sind relativ viele Ähnlichkeiten, wie Benjamin Button auch nach und nach so einzelne Zeitsteps durchlebt und Dinge erlebt und das ein bisschen an der realen Geschichte so angelehnt ist. Also hat mich an mehreren Stellen daran erinnert und auch die Beziehung zu Kate Blanchett dann, auch wie das so am Ende ja hochkocht, sage ich mal. Das hat auch an vielen Stellen, finde ich, funktioniert. Und ich fand das auch hin und wieder packend und emotional durchaus gut. Und der hat ja auch mehrere Themen, die der anspricht. Ne? Jetzt neben dem Alterwerden und dem Grundkonflikt, wenn man jünger wird, das ist, wie sowas wäre. Aber der lässt da, finde ich, ganz viel spannende Dinge liegen. Also man könnte, finde ich, dieses... Ich bin jemand, der alt ist und immer jünger wird. Das hätte man auf so viele Arten und Weisen noch hochpushen können mit so vielen anderen Konflikten, die da auftreten. Und das lässt er irgendwie alles liegen und sagt, nee, wir machen das jetzt hauptsächlich nur in Richtung Liebesstory. Das finde ich ein bisschen schade. Und deshalb bin ich am Ende einfach bei sehenswert gelandet. Weil es schon ein eigenständiger Film ist. Aber ich finde ihn durchaus nicht fantastisch.
Da würde ich tatsächlich mitgehen. Weil ich habe mir jetzt auch nochmal angeguckt und da ist mir ein bisschen aufgefallen, dass für mich persönlich bei Benjamin Button das Interessante nicht Benjamin Button ist und nicht seine Geschichte und auch nicht die Geschichte mit Kate Blanchett zusammen, sondern diese ganzen Nebenfiguren. Also zum Beispiel der Captain von dem Boot, gespielt von Jared Harris.
Das bin ich mir gerade unsicher.
Der hier von Chernobyl, der Kollege.
Jared Harris heißt
er. Ja. Das ist super cool, wenn der immer im Bild ist, denkst du immer so, ja, super spannend gerade, wie er als alter Mann da auf dem Boot schuftet und so weiter und sie dann sogar noch in den Zweiten Weltkrieg eingezogen werden und so. Das fand ich spannend. Dann diese Geschichte in dem Hotel in ist es Moskau? Nee, ist glaube ich nicht Moskau, aber in Russland in dem Hafen mit Tilda Swinton. Es gibt so einzelne Geschichten, die finde ich super interessant und irgendwie cool anzugucken. Aber ich fand auch, das Gesamtkonzept ist tatsächlich ähnlich wie bei Forrest Gump. Da sind auch immer so kleine Geschichten da drin und die Nebenfiguren sind interessant. Fand ich Benjamin Button nie so richtig fesselnd, muss ich ehrlich sagen. Kann man sich einfach so angucken, cooler Film. Mhm. Und ich muss auch sagen, auch wenn das CGI für seine Zeit sehr gut war sicherlich, wenn man ihn jetzt zumindest auf dem Homescreen guckt, wirkt das hier und da schon ein bisschen gealtert. Finde ich schon. Also das und auch gerade in so in den ersten Szenen, wo er diesen alten Mann spielt und sowas, das sieht man schon recht deutlich, dass sie da schon viel getrickst haben mit dem Gesicht. Ja. Also sehenswert.
Ja, das fand ich auch. Also ich fand auch, man sieht das relativ deutlich. Und ich habe tatsächlich erst überlegt, also es war mir ähnlich so, bevor ich den Film nochmal geschaut habe, war ich fast eher so bei fantastisch, weil ich die Idee so eigenständig finde. Also klar, es ist, glaube ich, von einem Buch, glaube ich, adaptiert, aber ist ja egal, es gibt ja viele Filme, die adaptiert sind. Trotzdem finde ich die Idee, filmisch umzusetzen, erstmal total faszinierend, diesen Grundgedanken und welche Probleme sich damit ergeben. Und dann aber eben, wie Tobi, wie du eigentlich schon gesagt hast, halt einiges liegen gelassen mit dieser Idee. Also Ja, ähnlich wie bei The Game, wo ich sage, ey, Prämisse super spannend, würde ich da auch sagen, ja, aber dann auf dem Weg irgendwie, ja, ein bisschen was an Potenzial einfach verloren. Und deswegen würde ich auch sagen, sehenswert. Sind wir uns erstaunlich einig.
Ja. Nehmen wir.
Und während Niklas ranheftet, geht 2010 weiter mit Social Network, auch so ein bisschen außerhalb der üblichen Fincher-Reihe, würde ich sagen. Auch wenn viele Themen, ja, sag ich mal, ähnlich sind. Marcel, hatte der dich damals überzeugt und hast einen Rewatch gemacht oder eher nicht?
Tatsächlich ist das einer der Filme, wo ich keinen Rewatch gemacht habe. Das heißt, man muss jetzt natürlich meine Meinung von damals ein bisschen mit berücksichtigen. Und ich weiß, dass ich ihn damals definitiv als sehenswert eingeschätzt hätte. Tatsächlich, weil ich die Story so um Mark Zuckerberg an sich schon spannend fand, interessant fand, die mich auch durchaus also mitgenommen hat. Ich die auch in einem eigentlich ganz guten Tempo erzählt fand. Kann ich drüber streiten, ob Mark Zuckerberg jetzt da treffend dargestellt ist oder nicht, aber an sich finde ich die Art und Weise der Darstellung erstmal nicht verkehrt. Von Jesse Eisenberg, sehe ich gerade was, genau. Und was ich tatsächlich dem Film auch zugute halte, ist die Filmmusik. Die fand ich nämlich tatsächlich bei Social Network erstaunlich gut. Das weiß ich noch. Ich weiß, dass ich mir dann danach noch den Soundtrack mehrfach angehört habe. Und deswegen ist der bei mir auch wieder, ja, es ist fast schon ein bisschen langweilig, aber es ist auch für mich sehenswert, weil für fantastisch hat es bei mir dann auch wieder nicht gereicht.
Ja, das ist lustig, dass du denn die Musik ansprichst, weil das ist auch tatsächlich für mich der größte Pluspunkt. Und ich glaube, es war die erste Zusammenarbeit von Fincher mit Trent Reznor und Atticus Ross. Und das ist etwas, was Fincher irgendwie immer verrückterweise gefehlt hat. Also außer, ich finde bei Fight Club mit von den Dust Brothers war der Soundtrack auch fantastischer Soundtrack. Aber dieses Trent Reznor und David Fincher, das ist schon ein Match made in heaven irgendwie. Weil der hat diese Kälte und diesen dystopischen Einschlag, den Fincher sowieso immer in seinem Subtext irgendwie mitschwingen hat, hat er jetzt auch noch in der Musik da drin. Und das kommt bei Social Network das erste Mal so richtig durch. Ist eigentlich ein recht herkömmliches Thema jetzt so. Es ist jetzt nicht so von Düsternis geprägt eigentlich, aber diese kalte, Industrie arg angehauchte, elektrische Musik irgendwie, die gibt dem Ganzen so halt diese Dissonanz, die dann tatsächlich dann sich im Endeffekt auch durch den Film zieht. Aber ich finde auch, dass Social Network, obwohl er einer der gehyptesten Filme ist von Fincher, mit mir persönlich nie so ganz connecten konnte, ist aber auch wieder die Sache, dass das Thema mich auch einfach nicht so sehr interessiert. Obwohl ich sagen musste, ich mochte da Armie Hammer immer sehr gerne, also die Zwillinge, da die den verklagen,
ja.
Der mittlerweile ja die Karriere beendet hat. Ne? Habt ihr das mitbekommen? Der ist ja komplett gecancelt worden. Nee. Aber den, also Kannibalismusvorwürfe. müsst ihr euch mal reinlesen, das ist spannend. Ist ein unterhaltsamer Artikel.
Da hätte ich ja eine Frage für KFF gesehen, muss ich sagen.
Ja, stimmt. Ja, das ist eigentlich zu bekannt gewesen, aber
naja.
Auf jeden Fall wieder viele coole Elemente. Und da ist auch dieses, nicht Gerücht, aber so bekannt geworden, dass David Fincher so viele Szenen drehen lässt. Weil er die Eröffnungs-, oder nicht die Eröffnungsszene, aber die Szene in der Bar mit Jesse Eisenberg und Rooney Mara 99 Mal hat drehen lassen. Was halt exorbitant viel ist. Und ich würde mit sehenswert, würde ich mitgehen tatsächlich.
Ja, mehr bekommt er bei mir leider auch nicht. Obwohl ich auch, ich hatte gedacht, der wäre bei euch beiden besser angekommen, weil der insgesamt halt auch, wie du schon meintest, Marcel, so mega gehypt wurde. Mich interessiert aber auch die Thematik zu wenig. Also ich finde, dafür hat er noch viel rausgeholt, weil er so einen Fokus auf diese ganzen Charaktere untereinander legt und dieses freundschaftliche und Konkurrenzdenken etc. Das ist schon cool, aber ich habe den Film auch nicht nochmal geguckt und das war wirklich, weil ich einfach gar keine Lust hatte, den nochmal zu gucken. Und das sieht bei ein paar Filmen anders aus und das ist für mich so ein Zeichen. Mehr als sehenswert kann ich da nicht geben.
Trent Reznor hat sogar einen Oscar dafür bekommen, für die Musik. Das, also der Soundtrack ist schon was ganz Besonderes.
Den habe ich nicht mal so ganz im Kopf, muss ich zugeben. Zu lange her. Ich meine,
aber seitdem 2010. arbeitet Fincher, glaube ich, nur noch mit Trent Reznor bei dem Soundtrack zusammen. Also das ist schon, glaube ich zumindest, das bei allen folgenden Filmen. Bei Mank bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber ja.
So, hier, jetzt bin ich am fast schon gespanntesten, was ihr so sagen werdet. Verblendung kam 2011 raus, also US-Remake von der skandinavischen Produktion. Ja, Niklas, was sagst du?
ist der Film, den ich als jetzt als letztes gesehen habe. Gestern Abend habe ich mir ihn nochmal angeschaut. Und fantastischer Film. Also ist eins der seltenen Fälle, wo das Remake meiner Meinung nach, der Originalfilm ist auch sehr, sehr gut. Aber da gucke ich tatsächlich das Remake lieber. Ist natürlich dann auch ein bisschen persönliche Präferenz. Ne? Ich mag Fincher gerne, ich mag Daniel Craig gerne, ich mag Rooney Mara gerne. Und tatsächlich ist der Film grandios, finde ich. Also ich finde den knapp unter einem Meisterwerk, aber der ist wirklich fantastisch. Und das aus vielen Gründen. Ich sage jetzt nur mal einen. Ich finde, der hat das coolste Intro, was überhaupt so, was ich überhaupt so in meinem Gehirn immer mitschwingen habe. Dieses James Bond-artige Schwarz in Schwarz, ölförmige, wo das alles so ineinander übergeht, mit dem Immigrant Song da kombiniert. Das Intro ist mega cool. Hat so ein bisschen sogar ein Meta-Kommentar darauf, weil Daniel Craig kam ja gerade aus dem Bond-Film quasi, dass Fincher da so eine perverse Version eines James-Bond-Intros macht. Habe ich einfach nur gefeiert. Also finde ich mega cool. Können über den restlichen Film gerne auch noch länger reden, aber ich will hier nicht so viel brabbeln. Ich fand den fantastisch.
Nee, tatsächlich würde ich da auch relativ zügig weitergeben an den Tobi, weil das ist nämlich der zweite Film aus der Reihe, den ich nicht mehr geschafft habe. Ich musste mich gestern Abend entscheiden für Mank oder Verblendung. Und da ich von Mank überhaupt keine Ahnung hatte, dachte ich mir, ich schaue mir lieber den nochmal an. Ich habe Verblendung auch gesehen damals. Offensichtlich merkt man aber, er ist jetzt nicht so tiefgehend bei mir hängen geblieben, weil ich wirklich nur noch so, ich habe noch so einzelne Bilder im Kopf auf jeden Fall. Aber von daher möchte ich da jetzt erstmal gar nichts zu sagen, sondern würde mal hören, was Tobi dazu sagt.
Ich habe hier stehen, fantastisch, Tendenz zum Meisterwerk. Oh. Und ich hatte ein bisschen, muss ich ehrlich gesagt, gehofft, dass ihr vielleicht schon Richtung Meisterwerk geht. Natürlich jetzt nicht im Sinne der anderen beiden, die sind durchaus besser.
Ein Remake aber ist auch schwer, als Meisterwerk zu verkaufen. Also finde ich das noch so als kleine, aber ja.
Ja, das stimmt.
Ja, aber ich habe mir eben in der Vorbereitung noch mal so ein paar Szenen davon angeguckt, um noch mal dieses Feeling zu bekommen. Und das war der Film, auf den ich eigentlich am meisten Bock hatte in der Vorbereitung, den jetzt noch mal so zu gucken. Weil ich den halt länger nicht gesehen hatte, aber den immer sehr gut in Erinnerung hatte. Und als ich jetzt diese paar Szenen geguckt habe, muss ich einfach sagen, boah, also der ist Minimum fantastisch. Also da gibt's so einfach so Gespräche mit Daniel Craig und Christopher Plummer. Das ist so cool, die Charaktere sind so cool, die Story ist der Wahnsinn. Also das Buch hatte ich auch dazu gelesen oder die drei Bücher, die sind absolut fantastisch. Es sind eine der besten Bücher, finde ich so, die es so in diesem Thriller-Universum gibt. Und deshalb muss der mindestens ein fantastisch bekommen.
Und da finde ich es auch wieder so super cool an dem Film, dass er wirklich, also diese Phrase Show, don't tell, ist bei Fincher, finde ich, bei so Filmen perfekt umgesetzt, weil du siehst genau, wie sie das Rätsel also aufarbeiten und du siehst die Schritte. Du siehst, wie sie in das Archiv geht und die Sachen durchgeht. Du siehst, wie sie die Connections macht. Du siehst, wie er parallel auf seinem PC da die Dinger, und nichts ist langweilig. Es ist einfach so, dort für dort fügt sich so zusammen. Die fahren dahin, machen das Gespräch, alles ergibt so ein Gesamtbild und dann hast du noch diese schleichende Spannung davon, dass du nicht weißt, was auf dieser Insel passiert. Die Darstellung ist fantastisch und der Look von dem Film ist auch super cool.
Mega.
Und deswegen fantastischer Film. Verblendung, richtig cool.
Ja,
du gerne. Du schließt dich an.
Ja, gerne.
Nice. Das freut mich. Ich hatte Angst, dass ich hier kämpfen muss. Aber
nee, tatsächlich muss ich denn mir doch noch mal anschauen. Ich hatte ihn jetzt tatsächlich auch nicht mehr so gut in Erinnerung, aber es ist halt auch schon ja wahrscheinlich 13 Jahre her, dass ich den gesehen habe.
Ich habe extra nochmal Geld ausgegeben gestern Abend.
Weil das war halt auch tatsächlich, muss ich jetzt ganz ehrlicherweise sagen, gestern Abend, es war halt Mank, war kostenlos und die Verblendung war halt für 10 Euro auf Amazon Prime. Und dachte ich mir, ja gut, komm.
Ja, 4 Euro geliehen, dann geht das.
Ah, 4 geliehen, ja, aber irgendwie, das hat bei mir, na egal. Aber
ja, verstehe ich.
Nee. Haben wir schon hingehangen, ne?
Ja, ich habe ihn schon hingehangen,
ja. Ja, Gone Girl geht's weiter. 2014 kam der raus. Niklas, wir haben den sogar letztens nochmal irgendwann zusammengeguckt, im Zuge der Vorbereitung. Deshalb wäre ich hier jetzt am gespanntesten auf Marcells Input.
Ja, also ich habe ihn mir auch vor 3-4 Tagen oder so nochmal angeschaut. Hatte den Film auch von damals noch so grob im Kopf. Also die grobe Storyline wusste ich noch, aber ja, viele Details auf jeden Fall nicht mehr. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die Buchvorlage nicht gelesen. Also es gab da ja irgendwie, ich weiß, dass es damals viel Gespräche darum gab, wie das Buch eigentlich ist und was dann im Film los war, aber ich kann jetzt nur den Film beurteilen. Und ich kann schon mal vorweg sagen, ich fand ihn Ich finde ihn sehenswert. Sorry. Ich finde durchaus, es ist ein spannender Psychothriller. Man weiß nicht genau, was passiert, wie die ganze Geschichte ausgehen wird. Ich finde auch sie, jetzt muss ich gerade noch mal kurz,
Moment. Rosamunde Pike.
Genau, Rosamunde Pike. Der kaufe ich diese Psychopathin komplett ab. Also, ich finde, ja. Die stellt das fantastisch gut dar. Ich habe wirklich das Gefühl, okay, ich kann überhaupt nicht einschätzen, was diese Frau als nächstes tun wird oder auch nicht tun wird. Ich finde leider Ben Affleck in dem Film ein bisschen schwach im Vergleich. Also ja, der erfüllt seine Rolle und es passt auch, aber ich fand ihn im Vergleich einfach zu ihr, weil sie fand ich grandios. Und da fand ich ihn daneben, er geht, finde ich, daneben ein bisschen unter. Deswegen habe ich am Ende gesagt, sehenswert. Der Film hat auch fantastische Szenen. Ich mag auch die Storyline. Ja, aber bei mir war es am Ende sehenswert.
Aber findest du nicht, dass Ben Affleck gerade ideal ist für die Rolle, weil er so...
Ja, darüber kann man streiten. Das habe ich mir auch überlegt, weil natürlich dieser Charakter ja auch ein bisschen so ist.
Genau.
Ne? Also irgendwie passt es natürlich auch. Ja.
Also ich kann mir richtig vorstellen, wie David Fincher da mit seinem Casting Director saß und so, Ben Affleck, ja. Das ist ideal. Dieser Classic, gut aussehende Dude, der aber so ein bisschen nicht checkt, was abgeht und sowas. Also irgendwie finde ich Ben Affleck ein Geniestreich da eigentlich fast.
Ja, sehe ich. Also ich sehe den Punkt voll. Aber die Sache ist halt, Ben Affleck hat die meiste Screentime. Also Rosamund Pike hat ja verhältnismäßig gar nicht so viel Screentime. Und ich finde sie dann aber in dem Schauspiel trotzdem super viel stärker als ihn. Also auch wenn der Charakter vielleicht passt, aber manchmal hat mir trotzdem ein bisschen was gefehlt. So, ich weiß nicht. Wer so Nuancen dann, einfach im Charakter. Das war für mich zu glatt an vielen Stellen.
Wer mich da mehr gestört hat, war Neil Patrick Harris.
Ja.
Der war da zu dem Zeitpunkt, ich kann den immer noch nicht außerhalb von How I Met Your Mother disconnecten. Also.
Ja, das stimmt. Ich weiß noch, ich fand es damals schon problematisch und ich fand es jetzt auch wieder problematisch. Also.
Ja. Was sagst du, Tobi?
Ich finde einen Ticken besser. Also, Ben Affleck hat mich tatsächlich weniger gestört und ich finde dieses Spiel zu wer ist gut, wer ist böse, mit wem sympathisiert man gerade, das ist ja wirklich auch wieder so ein Hin und Her und das finde ich schon sehr interessant umgesetzt. Und so ein paar Shots, also gerade der erste Shot und der letzte Shot, wo Rosamunde Pike so in die Kamera guckt, so wie die seitlich im Bett irgendwie liegt, das hat sich so in meine Netzhaut eingebrannt. Und dafür muss ich sagen, Respekt Fincher, well done. Das Einzige, wo ich dem so ein paar Abzüge geben muss, ist, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, dass der mich zum Ende hin so ein bisschen verliert. Also da ist wieder irgendwie ein, zwei Schleifen zu extrem, zu viele Twists oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, da würde ich irgendwie Fincher, würde ich mir wünschen, dass da immer ein bisschen früher Schluss ist. Aber insgesamt auch wieder so ein super eigenständiger Film und ich fand den spannend. Ich bin eher bei unterem fantastisch.
Ja, es ist schwierig, weil ich genau dazwischen bin. Also das ist so, das ist aber schon auch ein stärkerer Film, finde ich, von Fincher. Also es ist so einfach, weil der hat auch unglaublich, also wenn du den nochmal guckst, kannst du auch noch auf mehr Sachen achten. Und ich mag auch, dass du am Anfang selber als Zuschauer ja nicht genau weißt, was beim Ben Affleck abgeht. Mhm. Und das verkörpert der irgendwie so gut, du weißt, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist, aber denkst auch so, ja, hat der die jetzt trotzdem umgebracht und sowas? Und dann kommt halt der Reveal mit seiner Affäre da und so weiter und du denkst, ah, okay, dann war da das wahrscheinlich doch nicht und so. Und deswegen gerade, vielleicht ist das ein Film, der beim ersten Mal richtig kickt. Und dann, wenn du den nochmal guckst, dann verliert der ein bisschen von seinem Zauber, weil der hat ja schon massive Twists. Beim ersten Mal fand ich den, glaube ich, schon fantastisch.
Also gerade, was mich tatsächlich überzeugt hat, und das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber es stimmt, der erste Shot, wie sie in die Kamera schaut.
Ja.
Und sie dreht sich einfach nur um und schaut in die Kamera. Also so ein, keine Ahnung, so ein alltäglicher Shot, möchte man eigentlich sagen. Und der ist so unbehaglich, dass man sich denkt so, oh, man merkt jetzt schon, da stimmt was überhaupt nicht. Und da wird irgendwas ganz Blödes passieren. Und das zu schaffen, mit einfach nur einer Frau, die in die Kamera schaut, und halt den Sätzen, die passen natürlich dazu, die unterstreichen die Atmosphäre natürlich, aber das ist schon grandios und er hat viele Szenen und wir werden uns wahrscheinlich eher im unteren fantastischen Bereich dann einsortieren, aber ich wäre durchaus bereit, ihn da mit einzuordnen.
Ist, glaube ich, auch schon geschehen, wenn ich das richtig sehe.
Ja, 2 gegen 1, zack. Feierabend.
Ja. Der Ehemann von Rosamund Pike, das muss unangenehm gewesen sein im Kino. Ich meine, Schauspielerin. Aber ja, trotzdem war so, ah ja, okay.
Naja, sie hat ja auch ein paar Filme, wo sie nicht so drauf ist. Wenn sie in jedem Film so wäre, hätte ich auch meine
Schwierigkeiten. Ist generell, glaube ich, also gar nicht so einfach, ne? Wenn du ein fester Partner von einem Schauspieler bist, ne? Oder einer Schauspielerin, könnte ich mir vorstellen, dass der Kinogang jedes Mal so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist sehr häufig Thema bei so Beziehungen mit prominenten Schauspielerinnen und Schauspielern. Zumal, wenn man sieht, wie viele prominente Schauspielerinnen und Schauspieler Paare sich am Set kennenlernen.
Ja.
Ist das jetzt nichts, was einen unbedingt, was einem mehr Sicherheit gibt, sage ich mal.
Also, als Jennifer Aniston Mr. und Mrs. Smith gesehen hat.
Ja.
So hat sie gedacht, ah ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut finde.
So, vorletzter Film aus dem Jahr 2020, Mank. Einer der, ich würde fast sagen, auch den wenig Leute gesehen haben. Würde ich zumindest vermuten.
Würde ich auch vermuten.
Ich hatte den auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ich starte jetzt einfach mal ganz fix. Man muss auf jeden Fall Citizen Kane gucken, um diesen Film richtig verstehen zu können. Oder es macht durchaus Sinn. Und dafür kriegt er schon mal einen großen Pluspunkt, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben Citizen Kane geguckt habe. Und das war cool. Und die ganze Hintergrundstory, es geht ja darum, wie dieser Film entwickelt wurde, oder beziehungsweise vor allem das Drehbuch. Das ist schon geil. Ich mag diesen Schwarz-Weiß-Look. Ich finde Gary Oldman da einfach absolut traumhaft. Das einzige Problem, was ich irgendwie habe, der hat mich nicht immer so gehuckt. Der war mir teilweise gefühlt so ein bisschen zu langweilig. Das ist jetzt ein hartes Wort dafür, aber ich war nicht die ganze Zeit so komplett drin. Und das ist so ein klassischer Film, den ich geguckt habe und ich hätte ihn gerne so richtig geliebt, weil ich dieses ganze Grundsetting und alles so richtig, richtig geil finde. Komplett hat er mich aber nicht abgeholt. Deshalb bin ich ich bin irgendwie nur so bei einem Sehenswert gelandet, leider. Aber ich könnte mir vorstellen, du hast ihn nämlich, glaube ich, nochmal gesehen.
Ja, und ich habe gedacht, ich muss bei dem mehr kämpfen, um ihn überhaupt in Sehenswert reinzukriegen mit euch. Weil
nee, dafür finde ich ihn cool genug.
Ah, okay, das ist schon mal erfreulich. Weil tatsächlich ist Mank so ein Film, wo ich beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, war ich enttäuscht, tatsächlich. Weil Fincher-Film und dann geht es auch noch um Citizen Kane. Und ich dachte, das wird bestimmt ein richtiger Banger. Und dann war mir der zu wenig Feuer, war da dann irgendwie gefühlt. Jetzt habe ich den aber noch mal geguckt, mit Zeit und mit Ruhe. Und ich finde, das ist ein Film, der atmet irgendwie. Also beim zweiten Mal hat er mir wesentlich besser gefallen, als ich ihn damals beim ersten Mal. Und auch gerade durch diese, ja, nicht unbedingt, das ist ja nicht unbedingt eine Hommage. Das ist fast schon du merkst in vielen Stellen auch, dass Fincher da schon kritisch auch diese Zeit ins Auge gefasst hat, genau. Und dennoch hat es diesen Hommage-Look von dem Hollywood in den 30ern. Der Film gibt schon viel, aber dass man dafür Citizen Kane gesehen haben muss, finde ich jetzt eher ein Nachteil eigentlich. Also das ist so eher, wie viele Leute haben Citizen Kane wirklich gesehen? Und wenn du den halt nicht gesehen hast, ist Mank wirklich, da verstehst du sehr viel nicht.
Verwirrend.
Ja, also ich bin auch bei sehenswert. Und ich finde den Film auch super cool, aber ich bin gespannt, was Marcello denkt.
Ja, wir sind uns wieder erstaunlich einig. No. Also tatsächlich bin ich auch
bei dem muss ich kämpfen.
Und ich fand nämlich auch wie diese 30er Jahre dieses filmische nachempfunden wurde. Allein das hat mir schon so gut gefallen. Also nicht nur das Bild, nicht nur das Schwarz-Weiß ist und die Kameraführung, auch die Tonbearbeitung, ja, also die Tonaufnahmen der Schauspieler hat auch diesen 30er-Jahre-Stil. Wir sehen Übergänge, die teilweise wie im Drehbuch abgetippt sind, also wo dann auch so eine Drehbuch abgetippte Übergang kommen. Die Special Effects haben den Vibe von damals. Es hat auch diese nicht-lineare Erzählweise, womit ja Citizen Kane so, ja, was ja so ein Aushängeschild ist von dem Film. Also da, wie gesagt, diese Hommage-Elemente, die ich einfach gut finde. Die Musik ist von damals nachempfunden. Das passt einfach also ist in sich, finde ich, alles sehr stimmig. Man hat noch diese alten Schnitteinblendungen oben, also wo dann quasi die Rolle gewechselt werden soll.
Denkst du auch direkt wieder Fight Club, ne?
Ja, genau. Aber das sind so Kleinigkeiten, die holen mich ab. So, da sage ich so, doch, finde ich cool, weil da wurde auf Details geachtet. Da wurde wirklich versucht, dieses Feeling von damals in allen, ja, in allen Departments quasi nachzuvollziehen. Nicht nur im Schwarz-Weiß, sondern eben wirklich detailliert. Und es gab auch ein paar Szenen, die ich einfach super cool fand. Zum Beispiel den Monolog von dem einen MGM-Chef, von dem L.B. Meyer, wie er erklärt, wie MGM funktioniert. Fand ich grandios, wie er das so darstellt. Also sollte man sich allein dafür anschauen, fand ich absolut herrlich. Und dann teilweise auch einfach kreativ. Also die Szene, wo da die Herren mit den Damen alle in diesem einen Raum sitzen. Und dann gibt's einen Typen, der so am Piano sitzt und immer zwischendurch so passende kleine Jingles einspielt und so. Es sind immer so Kleinigkeiten, die mochte ich, und deswegen ist er für mich auch sehenswert, weil auch ich hatte das Problem, ich fand ihn zwischendurch ein bisschen langatmig. Und ich hätte mir auch da gedacht, vielleicht ein bisschen kürzer, oder ich weiß nicht, woran es genau gehapert hat, aber ich genau denselben Punkt, den ihr eigentlich beide auch schon aufgebracht habt, irgendwie so ein bisschen an Kick fehlt's ihm. Oder halt an Kürze vielleicht auch einfach. Dennoch, ja, bin ich ebenfalls bei sehenswert.
Ja. Ja, aber auch das, was ich da auch super geil finde, ist mit dem MGM-Chef, wie der sich dann vor seine Schauspieler stellt.
Ja, und das dann, ist auch großartig.
Dann, alle müssen ein bisschen zurückstecken, wir müssen die Paychecks halbieren und sowas. Und das Geile ist, da ruft noch einer so, halbierst du auch deinen Paycheck? Ja. Und der redet einfach weiter.
Und der ignoriert das einfach völlig weg.
Komplett. Und ich finde, eigentlich die grandioseste Szene von dem Film ist der betrunkene Auftritt von Gary Oldman. Wo der dann quasi bei Willie Hurst da in die Villa kommt. Und Charles Dance, da ist er wieder, als Willie Hurst, der sagt ja da gar nichts. Also alle anderen reagieren so unglaublich
überrascht.
Als Affront und genau, und nehmen das unglaublich störend wahr. Aber Charles Dance sitzt da einfach als Willie Hurst und lässt das alles so über sich ergehen. Irgendwann gehen alle raus und dann wirft er den so eiskalt raus. Und das, ich finde, ganz, ganz toll. Also sehenswert.
Nehmen wir.
Jetzt ein bisschen, haben wir ein bisschen zu krass geschwärmt, was für sehenswert, ne? Aber gut.
Ja, aber ich glaube, gerade dieser Punkt, dass der so ein bisschen am Pacing und am Feuer da, ein bisschen, dass da was fehlt.
Ja, ich habe das Gefühl, man muss den Film so ein bisschen schmackhaft drehen, weil, glaube ich, viele abgeschreckt sind.
Ja.
Von Schwarz-Weiß-Film, 30er-Jahre, nur komischer Ton. Und ich finde, dafür, er ist mehr als das. Also der Film hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und ist deswegen auch, finde ich, sehenswert.
Ja. Und ich habe auch noch mal Bock, den noch mal zu gucken.
Ja. Und ich finde, man, der weckt auch so Faszination für gerade auch die das Werk von Orson Welles, finde ich. Also weil das Wunderkind, was da quasi den Film beauftragt, finde ich, ist eine sehr mysteriös dargestellte Figur in dem Film. Bis im Finale kommt der Dritte dann ja endlich selber auf. Aber finde ich, da hat man direkt Bock, so, ah ja, okay, da will ich mich noch ein bisschen einarbeiten, was der so alles getan hat in seinem Leben. Mhm.
Ja, und allgemein diese Hommage an so einen Film oder an dieses Film-Business, das finde ich auch immer cool. Das hat mir bei Once Upon a Time in Hollywood auch so gefallen. Mhm. Irgendwie, wenn man Filme mag, dann ist sowas irgendwie immer mit so ein paar schönen Dingen gespickt. Und das macht es spannend zu gucken. Ja. Letzter Film.
Der letzte Film. The Killer.
Killer von letztem Jahr. Michael Fassbender als Profi-Killer.
Ich meine, da haben wir ja schon jetzt ausführlicher drüber geredet, über den Film, Filmpalava. Einmal in der Kurzkritik und ich glaube auch in einer Folge.
Ja, ich meine auch, wir hatten schon mal drüber gesprochen.
Also, ich würde das relativ kurz cutten. Für mich ist das ein sehenswerter, cooler Fincher-Film.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich finde das Intro extrem stark. Ja. Und dann den Film aber leider etwas voraussehbar. Die Charaktermotivation ist ein bisschen läppisch und irgendwie ist der Charakter-Arc auch nicht so richtig da, so gefühlt. Es fehlt so ein bisschen an Wendungen, es ist dann ziemlich straightforward und deswegen kann man sich gut anschauen, aber für mich nicht mehr als sehenswert.
Nee, leider nicht. Ich muss sagen, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich auf mindestens fantastisch gehofft und war dann auch leider ein bisschen enttäuscht, aber mit sehenswert gehe ich genau mit. Ja. Deshalb, genau, guckt euch unsere Kurzkritik an, wenn ihr da mehr Infos zu haben wollt.
Ja, genau. Also das kann man sich schon gut geben. Aber dann ist jetzt die Frage, jetzt müssen wir noch mal kurz, es wird wahrscheinlich sehr schnell gehen, außer bei sehenswert.
Ihr müsst mich vielleicht mal kurz ein bisschen drehen, weil ich sehe nämlich sonst die Liste da nicht mehr. Weil ich habe jetzt nicht alles mitgeschrieben, was wir wie bewertet haben.
Ja.
Ja, das sieht besser aus.
Sehr leicht anfangen. Wir haben nur einen Fehlschlag mit Alien 3 und einen soliden Film mit The Game. Und jetzt, glaube ich, wird das längste und schwierigste. Ich lese es auch nochmal für alle vor, die nur zuhören. Panic Room, Zodiac, Benjamin Button, The Social Network, Mank and The Killer. Ja, ich weiß nicht, kann man am leichtesten mit dem schlechtesten anfangen? Mist. Das ist schwierig, weil ich weiß gar nicht, wen ich da... Oder mit dem Besten. Am besten mit irgendeinem Extrem. Habt ihr Vorschläge?
Aber tatsächlich finde ich das vergleichsweise schwer.
Muss ich tatsächlich auch sagen. Ich finde es auch verhältnismäßig schwer, weil die so unterschiedlich sind in ihren Qualitäten einfach, finde ich. Die haben halt verschiedene Vorzüge oder auch Nachteile.
Ich finde, das Social Network sollte relativ weit oben angesiedelt sein.
Müsste ich nicht, aber könnte ich mit leben. Also ich sehe Panic Room, Zodiac und Benjamin Button eher unten.
Ah, ja. Ja, ich sehe Panic Room auch eher unten, weil da finde ich schon, ist so das Kamerading so das Hauptmerkmal. Und inhaltlich hat der Film, wie gesagt, schon seine Schwächen. Also den würde ich auch eher nach unten setzen. Und ich würde Mank so im Mittelfeld sehen.
Ja.
Ja, oben. Oben ist halt schwierig, ne? Also ich glaube, so Zodiac, Benjamin Button ist das schon nicht ganz verkehrt. Und vielleicht würde ich, ja, wo seht ihr Killer in dem Ranking?
Also sehr solide in der Mitte.
Ja, ja auch, ne? Ja, ja, würde ich auch sagen. Ja.
Ich sehe alles dummerweise so ein bisschen solide in der Mitte.
Ich würde Killer wahrscheinlich noch etwas, also ein Hauch vor Mank sehen. Weil ich finde einfach, der ist so fürs allgemeine Publikum einfach zugänglicher. Und der ist eben auch so, also du brauchst eben nicht Citizen Kane sehen, um Mank, also um The Killer zu schauen. Das ist, finde ich, dafür ein ganz gutes Argument.
Mhm. Benjamin Button, muss ich ehrlich sagen, würde ich fast eher so ein bisschen unten einordnen. Also ich. Irgendwie, also das ist einfach nicht genau mein Thema des Films, weil ich so gerne mag, deshalb.
Weil das mit der Reihenfolge, dass so gerade ist auf der am höchsten bewertet Zodiac, The Social Network auf 2, The Killer auf 3, Mank auf 4, Benjamin Button auf 5. Und Panic Room of Sex.
Ja, also ich würde es persönlich wahrscheinlich noch ein bisschen anders anordnen.
Was würdest du denn anders machen?
Sag, ich würde Social Network zum Beispiel vor Zodiac sehen. Ist meine persönliche Meinung. Ich fand den noch ein bisschen stärker. Ich fand Benjamin Button auch nicht ganz so schlecht, aber ich verstehe eure Kritikpunkte. Von daher, darauf kann ich mich einlassen. Also das ist für mich okay.
Ich fände aber ein Zodiac, Social Network, Switch könnte man noch machen, weil ja. Social Network ist halt filmisch schon Hammer umgesetzt. Dann Alright. Haben wir, um es ganz kurz auch nochmal zu... Ah nee, wir machen am Ende eh nochmal alle. Das heißt, wir gehen ins Fantastische und ich sehe dummerweise gerade nur Niklas Kopf. Verblendung
ist
und
ist ja wohl fantastisch genug.
Ja, also ich sag mal, auch wenn ich den jetzt zuletzt zwar nicht mehr gesehen habe, aber aufgrund von euren Schwärmereien, schätze ich mal, machen wir Gone Girl und dann Verblendung, weil es ja offensichtlich schon nah dran ist an einem Meisterwerk.
Das schätze ich auch.
Was ihr meint... ist heute nochmal Gone Girl besser als Verblendung?
Nee,
andersrum. Verblendung besser
als Gone Girl. Okay, gut. Hatte ich gerade falsch verstanden und bin ich vollkommen d'accord. Und schwierig finde ich jetzt das Meisterwerk. Bei Niklas weiß ich es natürlich, bei 7 und Fight Club. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mit beiden Reihenfolgen leben, aber würde mich sehr schwer tun, die einzuranken.
Ich habe ein ähnliches Problem. Für mich sind die auch gleichwertig. Und dadurch, dass es aber Niklas absoluter Go-To-Lieblingsfilm ist, finde ich, können wir es ihm nicht antun,
nein,
dass der nur auf Platz 2 rangiert. Und damit kann ich auch völlig leben. Aber ich finde auch, dass 7 eigentlich Fight Club tatsächlich in wenig bis nichts nachsteht. Also ich finde, die kann man echt auf eine Ebene stellen.
Wisst ihr, was man gerade schön sieht? Dass die Meisterwerke diesen warmen 90er-Look haben, von dem ich eben geredet habe. Und diese kalte Perfektion von Verblendung und Gone Girl.
Von den Bildern hier.
Ja, spiegelt sich wirklich schön in den Bildern wieder.
Das stimmt. Ja.
Ich fand's schön, wie du gerade gesagt hast, die sind gleichwertig, Marcel, und währenddessen hat Niklas Auge so richtig gezuckt.
Na, das ist halt auch wirklich, das hat dann nichts mehr mit objektiver, das ist einfach nur noch persönliche Präferenz.
Niklas, willst du nochmal im Schnelldurchritt ganz kurz die Filme durchgehen? Für die
12 Filme von David Fincher haben wir wie folgt gerankt. Also wir haben keine Katastrophe dabei. Wir haben einen Fehlschlag, nämlich Alien 3. Wir haben einen soliden Film, The Game. Und wir haben insgesamt 6 sehenswerte Filme. Panic Room, Benjamin Button, Mank, The Killer, Zodiac und The Social Network quasi auf der Stufe zu fantastisch. In der Kategorie fantastisch haben wir Gone Girl und Verblendung. Und als Meisterwerke sehen wir Sieben und Fight Club an. Und das ist unser Ranken und Zanken zu David Fincher.
Das war wieder geil.
Ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und ich musste dann doch weniger Tränen vergießen, als ich am Anfang dachte, als es da losging mit The Game. Der tut mir immer noch ein bisschen weh da, aber okay, damit kann ich leben.
Nice. Dann sind wir soweit durch.
Ja.
Freuen uns wahrscheinlich schon auf die Vorbereitung des nächsten Ranken und Zanken, auch wenn wir da noch nicht ganz festgelegt haben, wen wir nehmen. Also wenn ihr irgendeinen Regisseur, eine Regisseurin habt, die ihr unbedingt gerankt und gezankt haben wollt, gerne durchgeben.
Vielleicht als Hinweis, aufgrund der Vorbereitung macht es vielleicht Sinn, Regisseure vorzuschlagen, die jetzt nicht 120 Filme gemacht haben. Also sonst können wir das zwar machen, aber dann kommt das Ranken und Zanken in 4 Jahren.
Und dann so ein 6 Stunden Spielberg Ranken und
Zanken. Genau. Ich wollte gerade sagen. Ja,
ja. Alright, wrap us up.
Wir wrappen es up.
Wrap.